Tja, wie geht's weiter mit meinem Job? Diese Frage stellen sich viele gerade in Deutschland. Es sind unsichere Zeiten, wenig Planungssicherheit. Viele Unternehmen bauen Stellen ab und manche sagen, das sind ja schon fast amerikanische Verhältnisse, Raimund.
Ja genau, Etienne. Hire and Fire, bekannt aus den USA seit Jahrzehnten. Und das soll jetzt auch zunehmend in Deutschland, in Europa Einzug halten. Das zumindest meint unser heutiger Gast, der Headhunter Kahn Bludau. Herzlich willkommen, Herr Bludau.
Grüß Sie, hallo.
Ja, Sie haben ganz viele Jahre schon Berufserfahrung und haben natürlich die Entwicklung auch mitbekommen. Verändert sich gerade was bei uns in Deutschland? Sind das amerikanische Verhältnisse?
Also es sind noch nicht ganz amerikanische Verhältnisse, schon allein deswegen, weil es ja politisch gar nicht möglich ist. Ja, also wir haben ja noch viel zu großen Schutz, Privilegien, Reglementarien für Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer ja davor schützen, quasi von Unternehmen schnell gekündigt zu werden.
Ja, okay, so. diese Regelung kennen wir ja alle, das ist ganz klar. Also können wir sagen, Podcast-Folge zu Ende, es ist nicht so wie in Amerika oder hat sich doch was getan?
Also wir beobachten tatsächlich eine zunehmende, ich will jetzt nicht sagen Hire-and-Fire-Mentalität, aber schon eine höhere Flexibilität. Ich glaube, das ist die richtige Beschreibung dafür, dass Unternehmen sich schneller auch von Leuten, die nicht performen, einfach auch trennen. Ja, so. Und da werden halt natürlich die Möglichkeiten genutzt, Probezeit, dass man da 6 Monate gegenseitige Beobachtungszeit hat. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird da auch nicht mehr Chance gegeben.
War das nicht schon immer so? Probezeiten gibt es ja auch schon immer und dann hat man eben gesagt, okay, wir trennen uns, passt nicht.
Durch den erhöhten Fach- und Führungskräftemangel der letzten Jahre aufgrund der Demografie, also wir haben ja wirklich einen enormen Need gehabt an Fachkräften, hat man natürlich schon mehr probiert einfach, ja, so. Und man muss ja mit Menschen intensiv zusammenarbeiten, um zu gucken, welche Potenziale haben die. Und da habe ich jetzt in den letzten Jahren, ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit 30 Jahren, Personalberatung, habe ich schon eine höhere Bereitschaft, das auch über einen längeren Zeitraum zu probieren, schon auch festgestellt. Ja, und jetzt ist die Zündschnur einfach auch wesentlich geringer, auch durch Unternehmer und Unternehmenslenkern, auch aus meinen Gesprächen heraus mit Unternehmern, dass man halt da auch einfach keine Lust mehr hat, gerade in der momentanen schlechten Wirtschaftslage. Ja, also da ist halt die Frustration gestiegen von seitens der Unternehmenslenker, weil viele ohnehin frustriert sind, dass in den letzten Jahren auch den Arbeitnehmern viel zu hohe Privilegien einfach auferlegt wurden, ja, oder ermöglicht wurden, so, ja, also, weil das war ja ein Schlaraffenland für Arbeitnehmer die letzten Jahre, vor allen Dingen ja auch mit der Entwicklung Homeoffice, Workation aus dem Ausland zu arbeiten, ja, die Gehälter haben sich hochgepeitscht, weil es ja auch ein War of Talents gab am Markt, dass sich Unternehmen auch überboten haben, obwohl die Kompetenzen auch gar nicht den Einkommenswünschen entsprochen haben. Also so war ja die Entwicklung der letzten Jahre aufgrund des Fach- und Führungskräftemangels. Und jetzt darüber, dass die Wirtschaft natürlich jetzt nicht gut läuft, ja, und man auch in andere Fahrwasser wiederkommen möchte gerne, haben Unternehmenslenker da einfach keine Lust mehr drauf, den Arbeitnehmern dauernd entgegenzukommen.
Zieht sich das durch alle Branchen oder gibt es Unterschiede?
Naja, es gibt natürlich Branchen, wo mehr Möglichkeiten bestehen, ja, dadurch, dass ein Arbeitgebermarkt vorherrscht, aber es gibt auch Märkte, wo immer noch nach wie vor ein Arbeitnehmermarkt zu sehen ist. Ja.
Welche denn zum Beispiel?
Ja, gerade im Bereich den Technologiebereichen, ja, also KI, ja, wir haben hier enorm wenig gute mit Wissen bestückten KI-Specialists, ja, also wir müssen, wir sind ja auch unter anderem auf Technology und KI spezialisiert, aber wir müssen die Leute aus dem Ausland holen, ja, so, und da sind andere Rahmenbedingungen gegeben, ja, aber hier in Deutschland können halt natürlich dann die wenigen, die wir hier haben, halt schon viel wünschen, ja, und rufen auch hohe Gehälter auf, ja. Das ist im Security-Umfeld auch so, ja, alles, was Schutz ist, gerade in Bezug auf Banken, Finanzdienstleistungen mit Geldwäscheprävention und Phishing und alles, was ja uns hier auch widerfährt, Tag für Tag. Ja, also weil wir werden ja hier auch schon enorm, gerade Banken, es gibt ja sehr viele, wenn Sie das in den Medien ja sehen, sehr viele Phishing-Fälle, ja, also wo Gelder abgezogen werden von Konten und so. Da werden Spezialisten einfach auch gesucht, ja, so, und da, die sind heiß begehrt. Generell aber bezieht sich das auch auf gute Führungskräfte in Deutschland. Also wir haben auch, das ist für Sie vielleicht auch nochmal wichtig, wir haben gerade einen sehr hohen Antrag von Aufsichtsräten, die jetzt auch neue CEOs einfach auch besetzen wollen oder C-Levels insgesamt, weil die sehr unzufrieden sind mit der Entwicklung und der Leistung der letzten Jahre, was CEOs geleistet haben, diese Unternehmen aufgestellt haben und wünschen sich Sanierer. Ja, also neue Kandidaten, die auch ein bisschen straffer führen. Ja, man sieht es ja auch im weltwirtschaftlichen Vergleich. Ja, es gibt ja auch eine neue Anforderung beziehungsweise einen neuen Durst nach Führungskräften, die ein bisschen konsequenter, die bisschen, ja, auch härter mal durchgreifen, ja, dass mal so ein bisschen wieder diese älteren Werte auch hier Rechnung tragen und nicht dieses Ganze aus der Komfortzone der letzten Jahre, weil es uns in Deutschland sehr gut ging, dieses Weichgespülte, ja, also weil es wurde ja viel auch der Politik überlassen. Top-Manager in Deutschland haben das ja auch sehr stark hingenommen und auch auf Führungsetagen ist es auch gerade sehr stark zu beobachten, dass da auch über vertrauliche Suchen auch C-Level-Positionen ausgetauscht werden.
Und ein gutes Beispiel, wo das mit dem Jobabbau und der Umstrukturierung geklappt hat, war Bayer und das lag unter anderem an der Art, wie Bill Anderson das gemanagt hat.
Ja, das ist ja ein sehr gutes Beispiel mit Bayer, Herr Bludau. Es gibt ja aber auch viele andere, auch negative Beispiele. Die betreffen zum Beispiel die Autoindustrie, die ja auch von einem massiven Stellenabbau betroffen ist. Volkswagen, aber auch Mercedes. Warum läuft das dort nicht so geräuschlos wie bei Bayer?
Also das hat maßgeblich ja mit dem Leadership-Stil zu tun. Ja, also bedeutet, Bill Anderson hat viel stärkere Kommunikationsskills und eine viel stärkere Stakeholder-Management-Kompetenz, ja, um Leute abzuholen, mitzunehmen. Und was elementar nötig ist, gerade in größeren Unternehmen, wo es über verschiedene Hierarchiestufen hinweg auch geht, ja, wo auch Menschen verstehen wollen, warum Veränderungen jetzt vollzogen wird. Und das ist jetzt gerade auch bei vielen Unternehmen in Deutschland, weil ja viele Unternehmen auch abbauen, in eine falsche Richtung gelaufen, einfach weil da nicht gut genug in den Unternehmen kommuniziert wurde. Ja, es war nicht nachvollziehbar für die Belegschaft, warum jetzt Bereiche gegebenenfalls geschlossen werden, warum sich von Mitarbeitern oder Bereichen getrennt werden muss und welche Leistungsbereiche jetzt neu aufgebaut werden. Ja, weil jetzt ist es ja auch aktuell so, dass gerade die Automobilindustrie in Teilen sich ja auch innerhalb des Leistungsportfolios auch nochmal neu orientiert. Es werden zusätzliche Branchenschwerpunkte aufgenommen, wie jetzt Defense, ja, weil ja in Deutschland auch viel Defense-Produktion notwendig wird und da begibt sich ja die Automobilindustrie rein, also brauchen die ja auch neue Kräfte, neue Kandidaten und ein neues Know-how, um auch auf den Feldern sich in eine positive Richtung oder in eine positive Ausrichtung dann zukünftig zu entwickeln, was ja nochmal hilft, die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen zu stärken.
Die Frage ist aber tatsächlich, ob Volkswagen, ob Mercedes, ob BMW, obwohl sie auch in Rüstung, in Drohnen und sowas in Produktion umrüsten, quasi, ob sie tatsächlich noch so viele Beschäftigte brauchen wie zur Zeit. Und denn das ist ja die spannende Frage. Sie brauchen vielleicht andere, ja, da müssen sie anheuern, aber sie müssen einen Großteil feuern und die sind dann endgültig auf der Straße.
Ja, Also generell haben wir ja auch ein Problem in Deutschland die letzten Jahre auch mit der Arbeitsmoral so ein Stück weit gehabt. Ja, so, und Unternehmen, also deswegen stehen wir ja auch da unter anderem, wo wir auch aktuell wirtschaftlich sind. Ja, und Unternehmen nutzen natürlich Situationen. Ja, wir sind jetzt in einer Rezession, um ihre Unternehmen auch zu sanieren. Ja, also das Unternehmen lean zu machen, ja, schlanker aufzustellen, ja, agiler so ein Stück weit aufzustellen, ja, und dann muss man sich natürlich auch von Leuten trennen, vor allen Dingen auch Leute, die sich nicht gut bewährt haben, und dadurch, dass wir, wie gesagt, ein Problem mit der Arbeitsmoral hatten, weil Arbeitnehmer ja sehr viele Privilegien vorausgesetzt haben, wie Homeoffice, Workation, aus dem Ausland zu arbeiten, ja, aber auch oftmals mehr verdient haben als die Kompetenzen, die sie mitgebracht haben, nehmen Unternehmenslenker natürlich das jetzt auch als Anlass, da auch sich von Bereichen zu trennen, die einfach nicht profitabel in den letzten Jahren waren. Und deswegen ja, entwickelt sich, wenn man das nicht gut kommuniziert, so eine Hire and Fire, so ein Hire and Fire Eindruck quasi, ja, also was ja auch so ein bisschen Angst oder Unsicherheit schürt, was dann ja auch ja, in den Medien ja auch stark positioniert wird. Aber generell braucht man im Prinzip, damit es weitergeht, andere Arbeitskräfte, andere Kompetenzen in Unternehmen, weil es muss ja auch weitergehen und es müssen Unternehmen ja auch wieder in eine Wirtschaftlichkeit kommen, und es geht halt über neue Kandidaten, über neue Mitarbeiter, weil ein Unternehmen ist so stark, wie deren Mitarbeiter sind.
Jetzt haben Sie tatsächlich die Arbeitsmoral mehrmals angeführt. Das erweckt jetzt den Eindruck, naja, diejenigen, die gefeuert werden, die sind selbst schuld. Denen hat es an der Arbeitsmoral gemangelt. Aber gleichzeitig ist es ja wohl auch offenbar ein fachliches Problem, dass die einfach nicht mehr benötigt werden, ihre Fachkenntnisse nicht mehr benötigt werden. Das sollte man vielleicht nochmal auseinanderhalten.
Ja, genau, Sie sagen es. Also da gibt es zwei Ausrichtungen. Also einerseits gibt es Bereiche, die einfach schlicht und ergreifend, worin nicht mehr investiert wird, ja, wo die nicht mehr gebraucht werden in Unternehmen, wo man sagt, die sind einfach nicht profitabel, ja, da ziehen wir uns zurück operativ. Da werden Mitarbeiter natürlich rausgesetzt, ja, und da ist unerheblich, ob die einen guten Job in der Vergangenheit gemacht haben oder nicht, diese Menschen. Aber es wird natürlich auch so Situationen als Anlass genommen, sich von Personen zu trennen, die halt auch keinen guten Job gemacht haben. Ja, und das sind die beiden Ausrichtungen, die man differenzieren muss einfach. Ja, weil wir, wie gesagt, generell hier in Deutschland ein starkes Arbeitsmoralproblem einfach auch haben. Ja, also das ist ersichtlich. Und wie gesagt, auch die in der Vergangenheit nicht oder stark in der Komfortzone waren und da jetzt natürlich auch rausgerissen werden, die schreien natürlich auch sehr laut, weil sie das ja sehr gerne so aufrechterhalten wollen.
Gut, ist es also tatsächlich nur das Problem der Umschichtung, also dass einfach Leute etwas anderes, auch bereit sein müssen, etwas anderes zu machen? Oder steckt hier mehr dahinter, dass generell weniger Arbeitskräfte vielleicht gebraucht werden, auch mit Blick auf die KI? Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen.
Naja, weniger Arbeitskräfte werden nicht gebraucht, vor allen Dingen, weil wir ja immer noch hier nach wie vor einen Fach- und Führungskräftemangel haben, ja, in Deutschland. So, es werden halt nur andere Kompetenzen auch nochmal gebraucht. Ja, es werden wesentlich mehr, gerade in der Automobilindustrie, wesentlich mehr Technology-Kompetenzen gebraucht, KI-Kompetenzen, Security-Kompetenzen, ja, Elektrotechnik-Kompetenzen. Gerade, wenn wir wieder auf die Automobilindustrie gehen, brauchen sie ja in den Vehikeln, in denen ja produziert wird, ja, ob es jetzt im Elektrobereich ist, ob im Benzinerbereich oder in dem Defense-Bereich sind, wo Panzer und Drohnen auch produziert werden, braucht man ja neueste Innovation, ja, also da braucht man Displays, da braucht man Elektro, da braucht man, wie gesagt, KI, ja, also und da brauchen sie ja nach wie vor Kompetenzen, die aber hier in Deutschland jetzt per se erstmal nicht so gut ausgeprägt sind. Wie gesagt, aufgrund des Fach- und Führungskräftemangels generell. Dann kommt aber auch die Arbeitsmoral sehr stark der Deutschen ja auch mit, fällt ja mit ins Gewicht. Aber wir
ist die wirklich so schlecht? Ist die wirklich so schlecht im Vergleich zum Ausland? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, weil Sie es häufiger jetzt schon dieses Argument gebracht haben, der Arbeitsmoral. Ist die in Deutschland so schlecht?
Ja, es hat sich so entwickelt in den letzten Jahren tatsächlich, weil wir halt aus einer starken Komfortzone von vielen fetten Jahren einfach hatten. So, das ist aber nicht ein Problem des Arbeitnehmers, sondern das ist ja forciert worden aufgrund eines schlechten einer schlechten Führungsmentalität in Deutschland. Ja, also es gibt einfach zu wenig Führungskräfte in Deutschland, die diesen modernen Führungsstil praktizieren, der halt benötigt wird in solchen Zeiten wie den heutigen. So, und dann haben wir über Bill Anderson gesprochen, der ja sowas forciert, ja, indem er eine starke Kommunikationsfähigkeit hat, ja, auf die Bühne gehen kann, der Charisma hat, der Leute abholen und gewinnen kann, ja, und auch in der Lage ist, Verantwortung in die Teams abzugeben, was ja dazu führt, dass Menschen wieder mehr Lust haben, einfach zu arbeiten und zu gestalten und zu bewegen. Und das ist halt sträflich in den letzten Jahren abhanden gekommen.
Okay, dann heben wir es auf die Ebene weg von der Arbeitsmoral der Beschäftigten hin zu den Fähigkeiten der Führungspersönlichkeiten. Was machen deutsche Manager anders? Was machen sie falsch im Vergleich zu ausländischen?
Deutsche Manager schauen sich aus meiner Sicht viel zu wenig davon ab, was weltwirtschaftlich dazu gange ist. Ja, also man sieht ja im weltwirtschaftlichen Vergleich, dass ja eine im Prinzip straffere oder konsequentere Entscheidungsfähigkeit vorherrscht. Ja, also das sieht man ja in anderen Regionen einfach. Ja, ob es in Amerika ist, ob es in China ist, also in starken Wirtschaftsnationen einfach auch ist, ja, Vereinigte Arabische Emirate sind ja auch technologisch sehr weit vorne, muss man ja sagen, auch mit Dubai, ja. Aber da wird sich viel zu wenig aus meiner Sicht abgeschaut und eine Risikoaffinität auch, beziehungsweise, dass man auch mal bereit ist, auch so ein Trial and Error zu machen, dass man auch mal investiert. Das ist in Deutschland wirklich, und da sind wir bei den Rahmenbedingungen auch viel zu stark verpönt kulturell. Wenn Sie einen Fehler machen als deutscher Manager, dann werden Sie sofort irgendwie kritisiert, ja, medial kritisiert, bis hin zu, dass Sie da auch Ihren Hut nehmen müssen und abgesetzt werden. Ja, so. Und das ist halt in anderen Ländern, da gibt es ja auch gibt es auch Vergleiche von Leuten aus Wirtschaft und Politik, ob es jetzt der Musk in der Wirtschaft ist oder der Trump in der Politik. Aber da sieht man, dass die ja genug Fehltritte sich erlaubt haben und trotzdem weitermachen und da halt nicht so auseinandergenommen werden von Gesellschaft und den Medien. So, und da würde sich Deutschland, glaube ich, gut tun, da auch nochmal einen anderen kulturellen Rahmen zu schaffen. Aber auch müssen natürlich Manager bereit sein, stärker auch mal Risiko auch einzugehen. Viele stehen hier auch auf der Bremse, viele Top-Manager. Und vor allen Dingen ja auch mehr Verantwortung auch abzugeben, wie gesagt, ja, also auch an die Teams, ja, dass auch da sich so ein Selbstmechanismus nochmal entwickelt, der intrinsischen Motivation, weil darüber kriegen wir da auch nochmal ein bisschen mehr gesamte PS auf die Straße, um Unternehmen einfach nach vorne zu bringen.
Ist es das, was jetzt Volkswagen zum Beispiel, was andere Autohersteller von Bayer lernen können? Teams bilden, mehr Eigenverantwortung. Glauben Sie nicht, dass das auch unternehmensintern schon gemacht wird, auch in diesen Konzernen?
Naja, also es war ja so, dass wir haben ja immer noch so quasi auch so die Grundwerte auch der letzten Jahre und Jahrzehnte, die ja über deutsche Manager sehr stark auch praktiziert werden. Ja, aber man sieht ja, wie gesagt, im weltwirtschaftlichen Vergleich in anderen Regionen, dass da ja anders geführt wird. Und da sehe ich nicht, dass sich da auch mal ein bisschen was auch abgeschaut wird oder auch mal was Risikobereiteres hier praktiziert wird einfach. Ja, vor allen Dingen auch mal medial oder wie gesagt, ich beschreibe das immer mit auf die Bühne gehen. Aber dass man halt auch mal in der Lage ist, auch mal Stakeholder noch mal erfrischender abzuholen. Ja, Anteilseigner, Investoren, ja, auch gerade in so einer Krisensituation, wie in der jetzt Volkswagen auch steckt. Ja, dass man da auch noch mal ganz anders in den Medien auftritt, gegenüber der Belegschaft auftritt, weil das schürt ja Unsicherheit, so wie es ja auch als aktuell der Fall ist. Sie hatten bei Bayern nicht so eine hohe Aufruhr, als der Bill Anderson auch ganze Bereiche runtersaniert hat und reduziert hat, wie jetzt bei Volkswagen. Das ist ein Management-Thema, ja.
Jetzt ist Bayer aber auch aus meiner Sicht ein gutes Gegenbeispiel. Sie sagen, ein Manager muss sich auch Fehler leisten können. Der Vorgänger von Bill Anderson, der hat ja einen Riesenfehler gemacht, indem er sich das Glyphosat-Problem ans Bein gebunden hat. Freiwillig, er hätte es ja gar nicht gemusst, er hätte Monsanto nicht kaufen müssen. Dafür musste er gehen. Und ist das nicht richtig? Hätte er nicht sogar viel früher gehen müssen?
Generell geht es ja auch darum, wie geht man dann in so einer Situation damit um? Ja, das ist passiert, da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur, aber am Ende geht es doch darum, wie kriege ich denn jetzt den Karren da aus dem Dreck gezogen? Und das ist ihnen ja nicht gelungen und das ist ja dem Bill Anderson gelungen. Und wie ist es denn dem Bill Anderson gelungen? Ja, also der hat hervorragende natürlich Kontakte auch, weil es ein Netzwerker ist, nach Amerika rein. Ja, das war ein Grund. Aber das andere ist, weil er halt auch in der Lage war, in verschiedene Richtungen zu kommunizieren und Stakeholder-Management zu betreiben. Und schauen Sie sich doch mal den Herrn Baumann, seinen Vorgänger, an. Ja, der hat ja, von dem hat man kaum irgendwas gehört oder mitbekommen oder mal in der Öffentlichkeit gesehen. Es war halt immer alles so hinter verschlossenen Türen, was man ja vom Bill Anderson nicht behaupten kann. Also der hat eine ganz andere Kommunikationsfähigkeit und Stärke als sein Vorgänger. Und das ist der Asset, der heute in der modernen Führung einfach gebraucht wird. Und dann kommt ja nochmal diese Fähigkeit des Netzwerkens dazu. Weil in Deutschland ist es auch sehr stark so, dass Top-Manager sehr isoliert insgesamt auftreten. Also versuchen Sie doch mal irgendwie hier so einen Volkswagen-Vorstand mal anzusprechen oder dass der mal mit seiner Belegschaft in der Kantine mal zum Mittagessen verabredet. Also das ist ja bei deutschen Managern so nicht gang und gäbe, sondern die sind halt eher isoliert. Und
macht das Bill Anderson? Ist der zu Mittag in der Kantine mit, ich sag mal, normalen Beschäftigten?
Naja, zumindestens führt der Gespräche mit Belegschaft auch unterer Hierarchieebenen. Und der läuft über den Hof und der ist ansprechbar.
Okay, nun hat man den Eindruck, gerade Oliver Blume bei VW, der ist auch relativ kommunikativ, spricht hier, spricht dort bei dieser Veranstaltung und jener, auch unternehmensintern, extern und so weiter. Was macht der da aus Ihrer Sicht falsch?
Also so gut kenne ich jetzt den Oliver Blume und seinen Track Record nicht, ja, aber generell hat er ja über Jahre hinweg sich ja auch bewährt, ja, und da haben Sie recht, seine Kommunikationsfähigkeit war stärker, ja, aber ich glaube, das hat ja auch dazu geführt, dass er jetzt ja auch lange sich halten konnte. Ja, ich glaube, beim Oliver Blume war es ja auch ein bisschen was anderes, ja, sondern die haben halt einfach in der Zusammenarbeit mit der Politik aufs falsche Pferd gesetzt, nämlich Elektroautos für eine falsche Zielgruppe anzubieten, nämlich für Luxuskarossen Elektromobilität weiter nach vorne zu bringen für Leute, die halt Geld haben. Und das hat ja China genau anders gemacht. Die haben ja Elektroautos produziert für die Masse und haben ja damit einschlägige Erfolge weltweit erzielt. Und das hat halt die deutsche Automobilindustrie falsch gemacht, schlicht und ergreifend. Und ich glaube, beim Oliver Blume war es halt ein anderes Problem, was ihn quasi dann
okay.
in die Knie gezwungen hat.
Die Probleme der Autoindustrie wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht lösen. Lassen Sie uns zurückkommen zur Führung. Glauben Sie denn tatsächlich, wenn Sie so dieses Angelsächsische favorisieren, was der Bill Anderson macht, dass jetzt zunehmend auch ausländische Manager in deutschen Führungsetagen Einzug halten? Das ist ja schon passiert. Glauben Sie, dass sich dieser Trend noch verstärkt? Und warum können das Deutsche nicht?
Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall eine Management-Globalisierung, also nenne ich es mal, notwendig ist, auch perspektivisch. Also wir sehen es ja, dass ja auch wesentlich mehr jetzt hier mit Bill Anderson, Amerikaner, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Inder, die ja auch in den Führungsetagen auf höchsten Ebenen auch unterwegs sind, oder Asiaten. Also ich glaube, dass das eine immer größere Divergenz weltweit ja nötig ist, ja, und sich da auch in die Richtung entwickeln muss, vor allen Dingen, weil wir ja hier auch einen Führungskräftemangel in Deutschland auch haben. Generell glaube ich aber, dass deutsche Manager sich wesentlich darüber noch mal mehr stärken können, indem sie sich halt neue Kompetenzen auch noch mal aneignen. Ja, und das ist halt dieses Thema, das, was ja andere im Ausland halt einfach auch noch mal stärker machen, ist Kommunikationsfähigkeit zu schärfen, noch mal auf die Bühne zu gehen, Leute abzuholen, große Massen zu bewegen. Das sind einfach auch nochmal Eigenarten, wie gesagt, die deutschen Manager in den letzten Jahren halt nicht so gezeigt haben, diese Kompetenzen. Ja, das sieht man ja, wie gesagt, an dem Beispiel Herrn Baumann, den Vorgänger von dem Bill Anderson, genau. Und viele andere Manager, die auch so sind. Ja, also Sie haben gesagt, okay, Oliver Blume ist ein netter Typ und der läuft auch über den Hof und spricht mit den Leuten. Aber der ist eine Ausnahme, ja. Der ist eine Ausnahme in der Managerlandschaft, ja, in der deutschen.
Gut, was wird dann passieren, wenn er eine Ausnahme ist? Aber selbst die Ausnahme offenbar führt ja nicht dazu, dass es VW besser geht und dass die Probleme des Feuerns bleiben bei VW im Moment im Vordergrund. Wie sollte er dann jetzt kommunikativ dieses Feuern vielleicht begleiten, um dann auch wieder im Anschluss daran ein Anheuern machen zu können, möglicherweise von anderen Arbeitskräften?
Also im Prinzip also fehlt mir immer noch, auch wenn der ja da auch ja anfassbar ist, so will ich es mal sagen, ist ja trotzdem nicht optimal kommuniziert worden, ja, bei Volkswagen. Deswegen hat es ja jetzt auch zu Aufruhr geführt, sehr stark. Man muss aber in dem Zusammenhang natürlich auch noch sagen, dass auch Veränderungen ja seine Zeit braucht. Ja, man muss natürlich die Leute, Belegschaft mitnehmen, abholen, mitnehmen und sensibilisieren für Veränderungen, damit die es nachvollziehen können. Weil Menschen müssen ja nachvollziehen können, was sich da jetzt verändert. Weil Veränderungen können Menschen mitgehen. Nur heute rechts und morgen links, da haben Menschen halt Probleme mitzugehen, oder wenn halt nicht kommuniziert wird und die bleiben halt da in Unsicherheit. Ja, das sind so die zwei Parameter. Aber da, ich meine, Volkswagen ist ein großer Tanker, ja, da ist es nicht so einfach, das bedarf, also ja, einfach da das jetzt ganz still und leise und reibungslos jetzt Veränderungen da auch umzusetzen, sondern es dauert seine Zeit. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass da erstmal das Unternehmen jetzt in Verruf so ein Stück weit ist. Wobei man aber, wie gesagt, sagen muss, dem Bill Anderson bei Bayer ist es ja deswegen auch sehr gut gelungen, weil er halt natürlich auch sich in untere Hierarchieebenen sehr stark begeben hat und mit Führungskräften der unteren Ebene auch sehr viel gesprochen hat, bis hin zu normalen Mitarbeitern, was ja der Oliver Blume nicht macht.
Das wissen wir jetzt nicht, von außen zumindest. Ich hoffe mal, dass er auch mit normalen Mitarbeitern redet, der Oliver Blume. Aber vielleicht kann er da noch ein bisschen zulegen. Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht nochmal wieder auf die persönliche Ebene zurückkommen, eines jeden Hörers, einer jeden Hörerin unseres Podcastes. Was können wir denn selbst tun, um möglichst nicht gefeuert zu werden und im besten Falle auch woanders vielleicht angeheuert zu werden?
Also generell glaube ich, ist es wichtig, wieder positiv in die Zukunft zu schauen, ja, und auch die Lust und den Spaß an der Arbeit und am eigenen Berufsbild zu entwickeln. Ja, und jeder macht Themen, die einem nicht schmecken. Ja, das ist bei Ihnen so, das ist bei mir so. Und das ist in jedem Berufsbild so. Ja, aber generell sollte man schon auch es wertschätzen, dass man einen verantwortungsvollen Job hat. Und wenn man die Verantwortung nicht hat, dann sollte man die einfordern bei seiner Führungskraft. Ja, so mal, das zeigt ja auch, man will sich entwickeln. Und wenn auch die, wenn es gute Führungskräfte ist, wenn die sehen, dass man da sich auch bemüht und Einsatz erbringt und Engagement, dann wird sich zweimal überlegt, ob man sich von jemandem, der sich Mühe gibt, auch trennt. Ja, manchmal kann man es natürlich nicht ausschließen, weil da wird halt in Konzernen auch werden ganze Bereiche aufgelöst, die man halt nicht mehr benötigt, ja, wo man sagt, das ist nicht profitabel so, das ist, hat man in jedem Unternehmen auch mal, aber da, das darf man dann nicht persönlich nehmen und muss sich dann halt was Neues suchen, ja, aber generell gilt, man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit auch im Unternehmen zu bleiben, wenn man sich Mühe gibt und wenn man ja, sich mit guten Tugenden und Werten halt einfach zeigt.
Also, fassen wir zusammen, Spaß bei der Arbeit, Fleiß zeigen, auch mal reinhauen, das steigert die Chancen eben nicht bei denen zu sein, die gefeuert werden, und es steigert die Chancen auch woanders eher angeheuert zu werden. Das meint unser heutiger Gast Kahn Bludau. Ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns heute zur Verfügung standen.
Sehr gerne, Herr Brichter. Danke Ihnen.
Ja, und was meint ihr da draußen? Spaß bei der Arbeit, Fleiß reinhauen. Wie seht ihr das? Sind das wirklich aus eurer Sicht auch wichtige Elemente oder gibt es noch anderes? Schreibt uns doch einfach unter brichterundbell@gmail.com. Darunter könnt ihr auch Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge schreiben. Und ich würde gerne noch mal eine Hörerzuschrift für unsere letzte Folge hier zitieren. Die kam nämlich aus Italien von Carsten. Da ging es ja um die Eudi-Wallet. Und da hat er geschrieben, der Carsten, ein kleiner Beitrag noch von mir aus Italien. Wir benutzen hier die Ziel-D-App. Ich kenne die nicht, aber die muss ganz gut sein. Er schreibt nämlich, die App wird einmalig eingerichtet mit dem elektronischen Personalausweis. Danach identifizieren wir uns dann damit auf allen möglichen öffentlichen Websites, nationales Gesundheitssystem, Finanzamt, Pensionskassen und so weiter und so weiter. Das ist in Italien alles sehr bequem, schreibt er und ergänzt noch, euer Podcast ist höchst informativ und unterhaltsam. Vielen Dank und bitte weiter so. Das werden wir gerne tun, lieber Carsten, cordiali saluti hast du drunter geschrieben, das heißt wohl so viel wie herzliche Grüße. Also schön, dass ihr uns auch in Italien hört, schreibt uns auch, wenn ihr uns im Ausland hört. Wir wollen das alles von euch wissen. Wo ihr uns hört, ist natürlich auch immer ein ganz interessanter Aspekt für uns. Liked uns und abonniert uns. Ja, ich glaube, das waren jetzt genug Aufforderungen am Ende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.